eine Vorlesungsreihe gestartet, eigentlich schon am ersten Tag des Padayatra-Festivals über die Shri-Ishopanishad. Die Shri-Ishopanishad ist eine Hymne, die von den personifizierten Wesen in Verherrlichung Krishnas gesprochen wird und die ein paar sehr essentielle Punkte macht für den Fortschritt im Krishna-Bewusstsein. Diese Shri-Ishopanishad wird zu Recht als die wichtigste der 108 Upanishaden bezeichnet. Nun, um ein besseres Verständnis von diesem Werk zu erhalten, hatten wir es in fünf, oder wird es in fünf Abschnitte eingeteilt, von denen wir jetzt den vierten Abschnitt erreicht haben. Ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen, denn es ist gut, auch wiederholt das Thema zu verstehen, damit es sich besser in unsere Erinnerung einprägen kann. Der erste Abschnitt behandelte die höchste Persönlichkeit Gottes. Es wurde gesagt, dass er vollkommen ist und vollständig und dass deswegen alles, was von ihm ausgeht, wie zum Beispiel die Schöpfung, vollkommen und vollständig ist. Ein vollkommenes Arrangement gemacht für alle Lebewesen, und wenn wir es lernen, innerhalb dieses Arrangements zu leben, werden wir sehen, dass für uns alles bereitgestellt ist, was wir brauchen. In dem zweiten Abschnitt wurde dann die unglückliche Tatsache behandelt, dass Menschen eben aus diesem Göttenarrangement herausfallen oder sich herausbegeben, und dass es wurde gesagt, dass diese Menschen eine sehr düstere Zukunft haben, weil sie eigentlich die Gelegenheit, die ihnen das menschliche Leben gibt, nicht gebrauchen, sondern eher missbrauchen. In dem dritten Abschnitt wurde Krishna verherrlicht, indem darauf hingewiesen war, dass alle Widersprüche in ihm zum Stillstand kommen. Es wurde gesagt, er bewegt sich, der höchste Herr bewegt sich, aber bewegt sich nicht. Wir hatten dann genau verstanden, wie diese Widersprüche in Krishna gelöst werden, nämlich dass Krishna in Goloka Vrindavan ewiglich gegenwärtig ist, dass er aber auch in dieser Welt auftritt, in Form von seinen verschiedenen Energien. Aber auch in Form der Überseele, die das Lebewesen begleitet und ihm auch in der materiellen Welt Wissen gibt, aber auch Vergessen. Dass er auch in der materiellen Welt gegenwärtig ist als seine Archavikra, die Deity-Form. Dann, in dem jetzigen Abschnitt, dann wurden noch beschrieben, wie die rein Gottgeweihten alles und jeden in Beziehung zu Krishna sehen können und deswegen in ihrem Bewusstsein niemals unter die Wolke der materiellen Energie fallen, die den Herrn bedeckt, sondern immer über den Erscheinungsweisen stehen und niemals den verschiedenen Problemen des materiellen Lebens so anheimgestellt werden wie die bedingten Seelen. Nun kommen wir zum Abschnitt 4. In dem Abschnitt 4 werden verschiedene Arten von Nicht-Gottgeweihten behandelt. Die Mayavadis, die Verehrer der Halbgötter und so weiter. Und es wurde auch beschrieben, dass sie als Atmaha zu bezeichnen sind. Diejenigen, die ihre eigene Seele töten. Also Selbstmörder im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wurde ein sehr wichtiger Punkt gesagt, über den die Devotees noch unter sich gesprochen haben, wie ich erfahren habe, dass ein Gottgeweihter, um Fortschritte machen zu können, sowohl die wunderbare Natur des spirituellen Lebens und der spirituellen Dimension erkennen muss, als auch die Defekte des materiellen Lebens. In den Chatur Shloki, das heißt in vier Versen des Bhagavatams, wird gesagt, dass ein Gottgeweihter sowohl direkt als auch indirekt die absolute Wahrheit verstehen muss. Und wird oft die Frage gestellt, was ist mit diesem indirekten Verständnis von Krishna gemeint? Ich glaube, direkt ist klar, wir hören direkt über Krishnas Form, seine Eigenschaften. Wie zum Beispiel gestern hatten wir besprochen, dass er Bhakta Vatsala ist, der Freund der Devotees, dass das die höchste aller seiner Eigenschaften ist für uns als Devotees. Nicht? Es ist also klar, was es bedeutet, direkt über Krishna zu hören. Aber was bedeutet es, indirekt über Krishna zu hören? Es bedeutet, ja, Maharshi hat... Maharshi hat gesagt, es bedeutet, über Krishnas Manifestation in dieser Welt zu sprechen. Nun, die Erläuterung, die Srila Prabhupada gibt zu diesem wichtigen Punkt, ist, dass wir darüber sprechen, was Hindernisse sind auf unserem Weg zu Krishna. Das ist sehr wichtig. Wenn ein Devotee sich nicht ausreichend darüber bewusst wird, was für Anathas, also ungewünschte Angewohnheiten hat, kann es sein, dass er oder sie in ihren spirituellen oder seinen spirituellen Bemühungen nicht richtig durchkommt, wie man so schön sagt. Nicht richtig durch die Mauer von Anhaftungen und falschen Egos, die unsere Seele halt leider noch bedecken, hindurchkommt. Deswegen ist es wichtig, auch indirekt zu hören. Das heißt, über die materielle Energie von Krishna und wie sie Hindernisse auf dem spirituellen Weg darbringt. Nun, wir hatten gestern dann einen sehr interessanten Abschnitt durchgenommen. Interessant deswegen, weil hier ein ganz neues Konzept Wissen zu erlangen bekannt wird. Mir hatte ein Devotee gestern Abend noch als Feedback auf die Vorlesung gesagt, dass es für ihn eine Art Aha-Erlebnis war gestern, wie Srila Prabhupada die Vorgänge des Wissens bezeichnet. Er hatte gedacht, um Wissen zu erlangen im spirituellen Leben, ist es einfach wichtig, ganz viel zu lesen, vielleicht 10 Stunden am Tage. Und dachte, dann kann ich wirklich davon sprechen, spirituelles Wissen zu erlangen. Aber gestern hat dieser Devotee gemerkt, dass es eigentlich, um Wissen zu erlangen, viel wichtiger ist, bestimmte Vorgänge zu praktizieren. Vorgänge, durch die Wissen entsteht. Es ist interessant, ein Mönch kam einmal zu einem Dorf, in dem ausschließlich Atheisten wohnten, und die Atheisten griffen ihn auch gleich verbal an und sagten, du glaubst an Gott, aber es gibt gar keinen Gott. Der Mönch sagte dann, setzte sich ruhig hin und sagte, soll ich darüber sprechen? Ja, kannst versuchen, aber gut, bevor ich spreche, sagte der Mönch, möchte ich doch kurz noch meine etwas trockene Kehle benässen. Könnt ihr mir ein Glas Milch bringen? Ihm wurde das Glas Milch gereicht. Der Mönch sagte dann, es gibt keine Butter in dieser Milch. Was sagten da die Leute, die Bauern? Natürlich gibt es Butter in der Milch. Ich kann sie aber nicht sehen. Zeigt sie mir doch. Ja, sagten da die atheistischen Bauern, also das kann man dir nicht direkt zeigen, die ist da drin. Man kann es aber doch zeigen, wenn man einen Vorgang anwendet, das heißt die Butter kirrend, sagt man dazu in der deutschen Bauernsprache, also sie muss nur, oder Butter schlagen, kann man auch sagen, ne? Dann kommt sie zum Vorschein. Ah, sagte da der Mönch, genauso gibt es Vorgänge des Wissens, durch die sich Gott offenbart. Dieses sehr schöne Illustration. Nun, wir hatten gestern über 11 Vorgänge des Wissens gehört. Es gibt noch 7 weitere. Und wir wollen einfach, wir hatten gestern eine kleine Subsummierung genommen, das zusammengefasst. Aber es wäre, glaube ich, trotzdem nochmal schön, wenn wir 1 oder 2 hören. Wir wollen mal sehen, ob unsere Zuhörerschaft auch das transzendentale Thema über eine Nacht, in der die Mückenarmee von Friedrichshafen angreift. Das ist hier ihr privates Bundeswehrlager, haben wir gehört inzwischen. Ob die das noch erinnern. Was könnt ihr noch erinnern? Was ist ein Vorgang des Wissens? Tina, ich sehe gerade deine Hand. Demut zu entwickeln und Respekt zu erweisen. Dann stellt sich spirituelles Wissen ein. Marisha? Man soll niemanden beängstigen. Hoffentlich ist uns das gestern gelungen, weil wisst ihr noch, wir kamen da in Lindau hinein und ich habe ehrlich gesagt gemischte Gefühle über unseren gestrigen Kirtan. Es war also ein direkter Angriff auf das materielle Bewusstsein gestern von den Lindauern. Das hat man deutlich gemerkt und es ging nicht ohne gewisse Spannungen, die sich nicht so direkt entladen haben, aber wir können da sehr dankbar sein, dass Atma Da und Sri Karma ein absolut absorbierendes Theaterstück gespielt haben, was so auch eine gewisse Verständnisebene und Brücke herstellte. Anyway, am Abend habe ich dann noch gelesen und habe gelesen von Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, dass er sagte, Kirtan zu machen bedeutet Krieg gegen Maya. Und das war also gestern sehr, sehr deutlich spürbar. Also, ihr könnt ja noch, ich glaube, das war doch einfach daran, weil es so ein Puppenkästchen war, Linda, und nicht alles so auf ganz engem Raum, also, dass die Präsenz der Vaishnavas also sehr deutlich gespürt wurde. Also da hat sich bestimmt die Streu vom Weizen getrennt. Ich habe ein paar Leute gesehen, die sehr, sehr froh waren und ein paar Leute, die wirklich mit ihrer Toleranz ringen mussten. Die haben es da geschafft, zum Glück. Also, geht auf ihre Kreditkarte, spirituelle Kreditkarte. Gut. Jetzt haben die, ich sehe gerade, die Madhusis wissen alles, aber die, ja, habt ihr jetzt noch eure philosophische Ader, müsst ihr noch freilegen, glaube ich. Ja. Wie bitte? Doppelzüngigkeit vermeiden, ja, dass man sehr authentisch und sehr richtig ist. Mhm. Gut, also jetzt war Rita, du vielleicht, ich müsste kurz dann doch zum Ende kommen, weil wir haben ein ziemliches Pensum heute noch, was wir sich einem spirituellen Meister zuwenden und ihm sinnvolle Fragen stellen. Zu diesem Punkt, der kommt aus dem vierten Kapitel der Bhagavad Gita, wurden noch zwei andere Dinge erklärt. Wer kann sich noch erinnern, was ist wichtig in der Verhalten gegenüber dem spirituellen Meister Kamal? Sich ihm hingeben, mhm. Und eine dienende Haltung annehmen, ja? Eine dienende Haltung, mhm. Also drei Dinge. Wir sollten uns in einer ehrbietigen Haltung solch einer großen Seele wenden, ihm Dienst darbringen und Fragen stellen, die nicht herausfordernder Art sind. So heißt es. Es liegt daran, dass Wissen immer von oben nach unten fließt, genau wie ein Fluss. Und wenn man sich nicht in eine ehrbietige Haltung setzt und sich sogar über den, der Wissen vermittelt, hinstellte, kann es zu diesem Wissensfluss wird er aufgehalten, da kann es eigentlich nicht dazu kommen. So gut, der zwölfte Punkt ist, man sollte, oh, hört bitte hier genau zu. Übrigens, dieser zwölfte Punkt kann man sehr schön auf Padayatra verwirklichen. Man soll sich stets daran erinnern, dass man den Leiden wiederholter Geburt, wiederholten Alters, wiederholter Krankheit und wiederholten Todes unterliegt, solange man sich in einem materiellen Körper befindet. Es nützt nichts, Pläne zu schmieden, um sich von diesen Leiden des materiellen Körpers zu befreien. Das Beste ist, man findet das Mittel, durch das man seine spirituelle Identität wiedererlangen kann. Arjuna Prabhu hat mir gestern manchmal erzählt, dass er, dass es noch ein sehr, sagen wir mal, deutliches und sehr lehrreiches Nachspiel gab, was unseren Vraj Prabhu betrifft, unseren, ja, ich sag direkt fast Prabhu, es war in einem Ochsenkörper gewesen, aber er hat einen so nicen Seva gemacht, wurde dann sein toter Körper, seine Hülle musste ja dann weggeschafft werden, und es wurden dann Profis genommen und die dann was hatten und haben dann der Vraj wurde dann abtransportiert zum Schlachthof und wurde da dann hingetan und es gab dann so ein Detail, jedenfalls am Ende musste Arjuna noch auf dem Schlachthof sauber machen, weil der Vraj noch ein bisschen, ja, dort seine Spuren hinterlassen hat. Also der Körper jedenfalls. Und Arjuna Prabhu hat da mitten im Schlachthof gestanden und das gesäubert noch. Und Krishna. Ja, gleich zum Anfang unseres Padayatras haben wir gemerkt, die Leiden von Geburt, all der Krankheit und Tod, die begleiten uns einfach. Die sind einfach dabei. Es gehört einfach zum Leben in dieser Welt hinzu. Wir können uns dem nicht entziehen. Nicht? Vor einiger Zeit hat eine Mataji ein Kind geboren und hatte so eine intensive Zeit damit, dass sie danach mir gesagt hat, ich habe so verwirklicht, wie Leben und Tod direkt nebeneinander sind. Zwei Seiten der gleichen Münze. Als ich meinem Sohn ein Leben gegeben habe, also einen physischen Körper zum Leben gegeben habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich es war so eine intensive Erfahrung, ich war dem Tod nahe, sie ist auch mehrere Mal in Ohnmacht hineingegangen und hatte einfach das als Schlussfolgerung mitgenommen. Das ist direkt nebeneinander. Wenn wir leben in dieser materiellen Welt, heißt es, dass wir sterben. Krishna sagt, wer geboren ist, der ist der Tod sicher. Nicht? Das ist ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst wird, um indirekt dadurch doch die Schlussfolgerung zu ziehen, die Prabhupada hier zieht. Das Beste ist, man findet das Mittel, durch das man seine spirituelle Identität wiedererlangen kann. Nicht? Also dieser Punkt heißt, die Leiden von Geburt, wiederholten Alter, wiederholter Krankheit und auch wiederholten Tod zu durchleuchten. Das soll man nicht ignorieren. Einfach den Kopf in das Satchi stecken und das dann einfach ignorieren. Das geht nicht. Dreizehnter Punkt. Man soll nicht an mehr Dingen hängen, als an den für spirituellen Fortschritt erforderlichen Lebensnotwendigkeiten. Ich glaube, das ist klar. Auf Padayatra merkt man, was erforderlich ist. Wir brauchen Prasadam und das ist glücklicherweise gut versorgt worden, sonst würde die Moral doch sehr in die Kniegegend rutschen. Nicht? Man braucht Prasadam, man braucht gute Luft und man braucht gute Gemeinschaft. Merkt ihr das, wie wichtig, wie schön das ist, so zusammenzugehen, wie sich so langsam sagt, Freundschaften entwickeln, du, ich heiße Helmut. Nicht? Und so weiter. Das ist sehr eine große Notwendigkeit für uns, nicht? Ja, und sonst brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Merkt ihr das? Man braucht einen Platz zum sich niederlegen und vielleicht zwei Hände, um sich gegen die Moskitos zu schützen. Nächstes Mal nehmen wir bestimmt Autan-Lückengift mit. Schreckt das so gut ab. So. 14. Jetzt kommt ein Punkt, der direkt daraus hervorgeht. Man soll nicht mehr an Frau, Kindern und Heim hängen, als es die offenbarten Schriften zulassen. Also wenn wir im Gerhasta-Dasein sind, natürlich finden wir eine große Zuneigung für unsere Frauen oder für unseren Mann, die Kinder, das Heim. Aber wir sollten dabei sehen, dass wir sie als Diener Krishnas sehen und wir sollten den Haushalt führen als einen Dienst zu Krishna. 15. Man soll über erwünschte und unerwünschte Gedanken die nur dem Geist entspringen, weder glücklich noch unglücklich sein. So ein schöner Tipp, gerade für Pater Yatra. Nicht? Ihr merkt vielleicht, dass manchmal erwünschte Gedanken kommen und manchmal unerwünschte Gedanken. Man soll neutral bleiben. Das Sanskrit-Wort, was Sri Krishna in der Bhagavad Gita für Neutralität gegenüber gut und schlecht gebeutet ist, gebraucht ist, Tulya, nicht? Tulya Darshan, dass man mit Gleichmut gut und schlecht sieht. Das ist so ein guter Ratschlag. Krishna gibt ihn mehrere Male in der Bhagavad Gita. Er sagt, das Kommen und Gehen von Glück und Leid ist so wie das Kommen und Gehen von Sommer und Winter. Man muss es mit Gleichmut ertragen. Was nützt es, wenn wir jetzt ein Protestgeheul gegen die Sonne anstreben und sagen, das ist Sommersonne. Könnten wir nicht ein bisschen so Herbst oder Spring, also Frühlingsatmosphäre haben? Nein, wir müssen es ertragen. Seine Kopfbedeckung auf den Kopf tun, dass wir nicht zu viel Sonne bekommen. Und dann einfach tolerant sein. 16. Man soll ein reiner Geweihter des persönlichen Gottes Shri Krishna werden und ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit dienen. Die Upanishaden sagen manchmal, dass der Mensch der Bogen ist und die Seele der Pfeil, dass wir jetzt die Bemühung in der menschlichen Lebensform machen sollten, um das Ziel, nämlich die Lotusfüße des Herrn zu erreichen. Wie ein Pfeil, der ein Ziel erreicht. Habt ihr schon mal einen Bogenschützen gesehen, der während er so den Pfeil fokussiert, plappert und redet und ja und hoch und hm und was gibt's zu essen und ja und wie ist die Farbe des Teppichs und so weiter. Nein, in dem Augenblick, wo ihm klar ist, dass er das Ziel erreichen will, muss er sich total fixieren und sagen, warte mal gleich, ich muss jetzt erstmal das Ziel hier fokussieren. Nicht? So sollte man auch nach diesem Punkt eine ungeteilte Aufmerksamkeit auf den hingebungsvollen Dienst zu Krishna richten. Ganz wichtig, denn nur so können wir das Ziel auch erreichen. 17. Man soll eine Vorliebe entwickeln für den Aufenthalt an einem abgelegenen Ort mit einer ruhigen und stillen Umgebung, die der spirituellen Vervollkommnung förderlich ist. Und man soll die überfüllten Orte meiden, an denen die Nicht-Gott-Geweihten zusammenkommen. Das merkt man auch auf Pater Yatra so schön. Merkt ihr, wie schön es ist, hier so in der Ruhe zu sein, das Rauschen der großen Städte. Na, da hinten hört man es, fahren sie zur Arbeit. Nicht, aber es ist sehr angenehm, ist es nicht so? Vergleich jetzt zu Lindau, und Lindau war ein Touristen-Langeweile-Ort, also da war es auch einigermaßen friedlich, nicht? Aber im Vergleich ist es einfach viel schöner. Nicht? Könnt ihr das verspüren? Jetzt im Vergleich zu Zürich am Morgen, wo die Laster poltern, bang, 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 und die Schweizer fluchen, das gibt's aber nicht. Nicht? Ist das viel schöner? Ist es nicht? Ist die geiler? Ja. Und 18. und damit der letzte Punkt. Man soll ein Wissenschaftler oder Philosoph werden. Und nach spirituellem Wissen forschen, nicht nach materiellem Wissen. In der Erkenntnis, dass spirituelles Wissen beständig ist, wohingegen materielles Wissen mit dem Tod des Körpers endet. Nicht, angenommen, man würde jemandem ein Auto geben und sagen, das ist jetzt dein Auto, ein Hochleistungs frequenzgesteuerter Mercedes Schmidt, nicht Mercedes-Benz, aber nur für 10 Minuten, dann würde man sagen, na, mir ist wichtiger nach beständigeren Dingen, behalte dein Mercedes-Benz, das ist nicht so wichtig, weil es so zeitweilig ist. Was kann man in der kurzen Zeit damit machen? So sollte ein Mensch wissen, materielle Errungenschaften haben immer ein Anfang und deswegen auch ein Ende und sind nicht auf unserer Wellenlänge. Sie sind nicht für uns zu genießen. Gut, das sind die 8 Punkte, die noch dazukommen. Ich möchte euch inspirieren, diese Punkte für euch selber noch einmal nachzulesen. Sie sind im 10. Mantra der Sri Ishopanishad. Das ist, lohnt sich wirklich, das hin und wieder zu lesen und als Anhaltspunkt zu nehmen für das eigene spirituelle Wissen. Das war Mantra 10. Mantra 11 wiederholt noch einmal etwas, was wir bereits gehört haben. Nur wer die Wirkungsweise der Unwissenheit und die des transzendentalen Wissens zugleich begreifen kann, nicht? Ein Devotee sollte nicht naiv sein, er sollte wissen, wie die Welt funktioniert, vermag den Einfluss wiederholter Geburt und wiederholten Todes zu überwinden und kann sich des vollen Segens der Unsterblichkeit erfreuen. Das ist also der Mantra 11. Srila Prabhupada. Naja, ich möchte da ein bisschen schnell jetzt durchgehen, weil diese Punkte, das ist das Interessante, diese Punkte werden zweimal wiederholt in der Ishopanishad. Es ist sehr, sehr wichtig für die Sprecher der Ishopanishad, uns das einzuschärfen, nicht? Gleichzeitig spirituelles, also Wissen um die spirituelle und die materielle Natur. Und dann im 12. Mantra werden noch einmal gesagt, dass die Verehrer der Halbgötter in den finstersten Bereich der Unwissenheit eingehen und noch eher gehen die Verehrer des unpersönlichen Brahmans. Srila Prabhupada hat uns gesagt, dass die, nein, ich will lieber sagen, die Mayavadis, nicht? Dass die Mayavadis ein gar nicht gutes Ergebnis haben. Die werden zum Teil Bäume oder Steine. Stellt euch das mal vor, bei all ihrer hochgeistigen Spekulation ist das das Ergebnis. Gut. Und in den beiden letzten Mantras, den 13. und 14. Mantras dieser Ishop, also von diesem Abschnitt, wird dann noch einmal gesagt, dass die Verehrung der höchsten Ursache aller Ursachen ein anderes Ergebnis bringt als die Verehrung des Nichthöchsten. Und im 14. Mantra, man soll vollkommene Kenntnis besitzen von dem ewigen persönlichen Gott und seinem transzendentalen Namen sowie der vergänglichen materiellen Schöpfung mit ihren vergänglichen Halbgöttern, Menschen und Tieren. Wenn man all dies kennt, überwindet man den Tod und mit ihm die kurzlebige kosmische Manifestation. Also Krishna sollen wir kennen, den transzendentalen Namen und die, dann wieder das Materielle, die vergängliche materielle Schöpfung mit ihren vergänglichen Halbgöttern. Dann kann man den Tod überwinden und erfreut sich im ewigen Königreich Gottes, seines ewigen Lebens, der Glückseligkeit und Erkenntnis. Gut, wir sollen den transzendentalen heiligen Namen erkennen. Ich möchte hier jetzt einmal euch fragen, wie würdet ihr den transzendentalen heiligen Namen Gottes beschreiben? In einem Satz. Was ist für dich der heilige Name Gottes? Bitte. Zuflucht. Verbindung zu Krishna. Das Wichtigste, was es für uns gibt. Erinnerung an Krishna. Es ist gut, uns diese Frage zu stellen. Merkt ihr, weil wir chanten den ganzen Tag. Eine Klangrepräsentation Gottes. Arjuna. Ein Mysterium. Ja? Krishna selbst. Gemeinschaft mit Krishna, Purnamai. Ja?
Der Weg und das Ziel.
Der Weg und das Ziel.
Die ursprüngliche Freude, die den Rest der Charakter, seine Seele besitzt.
Die
ursprüngliche Freude, die den essentiellen Charakter einer jeden Seele berührt, bildet. Ja, Philosoph. Björn. Die Antriebskraft für den hingebungsvollen Dienst, selbst wenn einem der Karren über den Fuß gerollt ist. Ja? Björn ist unser Altarwagen, hat den Fuß gesegnet, nicht? Ja. Mhm. Was? Ein Gebet an Krishna. Mhm. Leo? Verherrlichung. Mühsam. Mhm. Und dann merkst du, wie dein spirituelles Leben ist. Ja. Ja. Ist ja ein Barometer im spirituellen Leben. Manchmal müssen wir uns pushen und manchmal fällt es sehr leicht. Also wir können sehen, wo wir dran sind mit uns. Je nachdem, wie es uns fällt. Ja? Aha, gut. Einmal, ich habe das auf einer Vorlesung in Radati schon mal gesagt und manche waren da, hatte jemand gesagt, ach, ihr singt doch nur einen Namen. Und da habe ich erzählt, was ein Gottbruder einmal gemacht hat. Der hatte eine Vorlesung gegeben und da hat er jemand gesagt, nur ein Namen, was ist das schon? Das ist ja gar nichts. Und da hat der Gottbruder gefragt, ist das wirklich Ihre Meinung? Ja, natürlich. Nichts Wichtiges, nichts Bedeutungsvolles. Wie immer wieder das Gleiche. Ist das wirklich Ihre... Darf ich ein zweites Mal nachfragen? Ich möchte mir ganz sicher sein. Meinen Sie wirklich, dass der Heilige Name nur so ein Wort ist? Ja, habe ich doch schon gesagt. Nun reg mich nicht auf. Also, wenn das Ihre Meinung sind, dann sind Sie der größte Dummkopf, den ich jemals getroffen habe. Und der arme Mensch war also völlig im falschen Ego getroffen, das ihn jetzt verließ, wie ein starker Helium ein Ballon verlässt, der wurde ganz aufgebracht und so weiter. Und da sagte der Devotee, sehen Sie, wenn schon das Wort Dummkopf so viel Kraft hat, dass Sie völlig die sittsamen Regeln eines Gentlemans verlassen. Nicht? Wie sehr wird denn der Heilige Name eine Wirkung haben? Und so hat er seinen Punkt bewiesen. So, wir werden jetzt, ich weiß, dass so eine Übersicht über die Ishopanishad ziemlich konzentriert ist. Ich hoffe, ihr könnt noch. Wir wollen jetzt zum letzten Abschnitt gehen, den wir wahrscheinlich nicht beenden werden. Wir wollen nämlich den letzten Abschnitt sofort von 15 bis 18 machen. Im letzten Vers wurde gesagt, dass jemand, der Krishna kennt und seinen heiligen Namen und zu gleicher Zeit aber auch die materielle Manifestation, dass solch eine große Seele mit Sicherheit den Tod überwinden kann. Und hier, in dem letzten Abschnitt, wendet sich der Sprecher der Ishopanishad an den höchsten Herrn in sehr ergreifender Art und Weise. Der Tod kommt näher und der Devotee wendet sich jetzt an den höchsten Herrn und drückt etwas aus, was sehr, sehr tief ist. Lasst uns das chanten, bitte. Hiranmayena Patrena, Hiranmayena Patrena, Satyasya
Apihitam Mukam Satyasya Apihitam Mukam Tat Tvang Pushan Apavrinu Tat Tvang Pushan Apavrinu Satya Dharmaya Drishtaye Satya Dharmaya Drishtaye
Satya Dharmaya Drishtaye.
Übersetzung: O mein Herr, erhalte allen Lebens. Dein wirkliches Gesicht ist durch deine leuchtende Ausstrahlung verhüllt. Entferne gütigerweise diese Verhüllung und offenbare dich demjenigen, der dir bedingungslos sein Leben geweiht hat. Hier wird also die unpersönliche Anschauung des Lebens widerlegt, indem die personifizierten Vedas eindeutig sagen: Bitte entferne die Ausstrahlung des Brahmans, sodass ich dein, dass wir dein transzendentales Angesicht sehen können. Es heißt, dass die Sonne, die unser Universum erhält, die Ausstrahlung des Brahmans reflektiert. Wenn wir besonders in der Mittagszeit einmal in die Sonne hineinschauen, werden wir sehen, dass sich unsere Augen überhaupt nicht daran gewöhnen können und wir werden schließlich wegschauen müssen. Wir können nichts dahinter sehen, wir würden sogar Gefahr laufen, geblendet zu werden. So bedeckt auch die unpersönliche Ausstrahlung die Sicht der bedingten Seele. Und Krishna muss sie wegnehmen, damit man ihn als Persönlichkeit erkennen kann. Diese unpersönliche Ausstrahlung ist, wird von Krishna manchmal gezeigt, insbesondere wenn Dämonen oder Nicht-Gottgeweihte da sind. Im Krishna-Lila taucht der Dämon Bakasura auf. Bakasura ist eine, ist sowas wie eine, es ist nicht genau eine Ente, es ist sowas wie ein Kranich. So ein, so ist es auch im Krishna-Buch, im neueren Krishna-Buch gemalt worden. Nicht? Und Bakasura kam, ist sehr wichtig, warum der Kranich kommt. Der Kranich, das ist interessant hier zu merken, ist nur dem Anschein nach ein großer Heiliger. Habt ihr schon mal Kraniche im Wasser gesehen? Die stehen da fast meditativ mit der Yogi durchgedrückten Kreuz, nicht? Es sieht so aus, als wären sie völlig entsagt und losgelacht. Aber in Wirklichkeit blinzeln sie immer, und wenn da ein fetter Karpfen, das gibt es vielleicht nicht in Indien, einen, ich weiß nicht, was da gibt, irgend so ein Fisch vorbeigeht, dann tschupp, stoßen sie zu und verschlingen den. Ein Transzendentalist sollte nicht so sein, dass er nur nach außen hin so wie ein Heiliger wirkt und innerlich einfach nach den Sinnen, den Sinnesobjekten schielt. Das wurde auch gesagt in einem Aspekt des Wissens. So, Bakasura war also ein heuchlerische Person und kam also nach Vrindavan, um Krishna zu vernichten, und als er zu den spielenden kurierten Jungen kam, ging er zielstrebig auf die los und schüttelte mit den Gefieder und verjagte die. Verjagte sie und ging dann auf Krishna und schluckte ihn. Und als Krishna immer in der Kehle war, wusste er sich sofort zu helfen. Hast du deinen Arm gebrochen? Er wusste sich sofort zu helfen und erweiterte seine unpersönliche Brahman-Ausstellung. Und es wurde so heiß, obwohl Krishna der Süßeste ist, also deutsch klingt das total komisch, aber ein sehr Sweet Lord ist, nicht? Und
die Bienen immer um seine Gelanden sind und die Devotis den Honig, der von seinen Lotusfüßen ausgeht, kosten möchten. Für Bakasura war er sehr, sehr heiß und brennend. Und auf diese Art und Weise wurde er so heiß in der Kehle von Bakasura, indem er seine Brahman-Ausstrahlung ausstrahlen ließ, dass hopp, er Krishna ausspuckte. Ja. Und so geht es denjenigen, die nicht gottgeweiht sind. Die kommen niemals mit dem wirklichen Krishna in Kontakt. Krishna verhüllt sich immer entweder durchs Brahman oder auch durch seine bedeckende materielle Energie. Nicht? Die können Krishna nicht näher kommen. Auch wenn sie wie Bakasura ihn theoretisch also sehr, sehr nahe hätten, würde sie ihn nicht erkennen können. Das ist ja sehr wichtig, dass wir verstehen, die Unpersönlichkeitsanhänger sind sehr, können Krishna eigentlich nicht näher kommen. Nun gibt es den letzten Mantra für heute. Ich muss mal schauen. Ich würde sagen, wir haben schon so viele Themen jetzt behandelt, dass ich hier eigentlich einen Punkt mache, um die Vorlesung nicht zu überladen. Wir haben heute also noch einige weitere Aspekte gelernt, wie wir spirituelles Wissen erwerben können. Es wurde uns gesagt, warum es wichtig ist, spirituelles Wissen zu erwerben. Wir können dann den Tod überwinden. Und jetzt in den letzten Abschnitt wird es zur Sache kommen. Dieser Abschnitt wird eingeleitet, indem der Devotee bittet, Krishna zu erkennen, wie er ist. Und dann werden wir einen Vers hören, der direkt am Sterbelager eines Devotees gesprochen wird. Die Ishopanishad wird sehr, sehr intensiv werden nach einiger Zeit. Aber wir wollen hier, weil es eben ein ganz neues Thema ist, hier ein Ende finden und sehen, ob einige Fragen sind von Devotees. Ich würde zuerst vorschlagen, Fragen zum Text und dann vielleicht Fragen, die sich ergeben haben auf der Wanderung um den Bodensee. Ja, wie heißt du bitte noch einmal? Andrea, ja. Hare Krishna, Vajeshwar, vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ja, die Frage möchte ich noch einmal wiederholen, damit sie akustisch allen bewusst ist. Es wurde gesagt, dass man bei erwünschten und unerwünschten Gedanken neutral bleiben soll. Was heißt das aber praktisch, wenn wir negative Gedanken haben? Sollten wir denken, na ja, das sind jetzt halt negative Gedanken, was können wir tun? Und so weiter. Oder wie sollen wir damit umgehen? Sollen wir uns vielleicht bemühen, sie loszuwerden? Da gibt es eine Menge zu sagen. Ich möchte zunächst einmal direkt auf den Kern deiner Frage eingehen. Sicherlich ist es nicht gut, wenn wir negative Gedanken über einen Menschen haben, denn irgendwann wird sich das auch in Worten oder in Taten widerspiegeln. Wir müssen sehen, wie wir diese negativen Gedanken abbauen können. Hier wird davon gesprochen, du kennst es vielleicht, wenn man im spirituellen Leben ist, manchmal hat man so komische Erinnerungen. Nicht plötzlich, man sieht das manchmal bei Devotees, die schütteln dann so mit dem Kopf. Nicht? So, nicht? Das soll man wie einen schlechten Furz am Hub. Ein mentales Abgas einfach vorbeigehen lassen. Entschuldigung, ich war eben nicht ganz Ach, Krishna, wird schon eines Tages, gib mir noch ein Jahr, dann ist das ganz raus aus dem Vokabular, diese Momente, nicht? Das soll man einfach wie einen schlechten Gedanken, einfach wie einen schlechten Wind einfach abziehen lassen. Wenn du nämlich da so sehr drüber meditierst, ach, da habe ich jetzt gedacht, und dann tust du das Bild vielleicht, was noch da war, ja, nochmal.
und lass es einfach vorbeigehen. Nicht wie ein Passanten, der vielleicht, sagen wir mal, sich rüpelhaft verhält. Lässt man einfach vorbeiziehen. Man denkt nicht lange über die Nacht und so weiter. Im Kali-Yuga gibt es eine besondere Konzession, nämlich das sagen wir mal, Dinge, die fehllaufen im Geist, wenn die fehllaufen im Geist, dass man da einfach, die werden entschuldigt. Erst wenn du Tätigkeiten ausübst, dann musst du die Reaktion darauf tragen. Allerdings müssen wir Sorge darauf tragen, dass wenn wir immer wieder, sagen wir mal, wiederholt an einem Thema, sagen wir, ich sage dazu, unsere Achillesferse haben und immer wieder, wenn wir mit diesem Thema in Kontakt kommen, dann ist wieder, stimmt wieder alles nicht und ist alles wieder durcheinander gebracht, dann müssen wir das lösen, weil aus bestimmten solchen Sachen können erhebliche Schwierigkeiten auf unserem spirituellen Weg gehen. Ne? Hier ist mehr so vorbeiziehende Gedanken, schlechte Winde sozusagen gemeint. Da muss man sich nicht lange drauf projizieren. Das ist ganz wichtig. Ja, was denn, Regina? Ja, kannst du vielleicht noch eine Spur des Volumen hochdrehen bei deiner Stimme? Den ersten Teil habe ich verstanden, aber mit allergrößter Konzentration. So. Ja, stimmt. Bei Ungerechtigkeiten lohnt es sich schon, das durchzuleuchten. Nicht? Also wir haben einfach die praktische Erfahrung gemacht mit unserem westlichen Geist. Es gibt ja die Hare Krishna-Bewegung jetzt seit über 25 Jahren in Deutschland, aber auch schon länger insgesamt im Westen. Nicht? Da, wenn Dinge ungerecht sind, das muss einfach gelöst werden. Das ist ganz wichtig. Und es gibt einen Punkt in der Gemeinschaft von Devotees, der absolut für Schwierigkeiten sorgt und immer wieder das tut, das sind Vergehen gegen Vaishnavas oder Vaishnavis. Das muss einfach radikal ausgemerzt werden. Denn man kann nichts spirituellen Fortschritt machen. So, wenn man sich selber jetzt aber, du sprichst von etwas leicht anderem, sich selber ungerecht gehandelt, man hat kein Sweet abgekriegt zum Beispiel. Das war bei mir immer so, der Maha-Sweet-Austeiler mochte mich nicht, was ich gut verstehen kann, aber ich bekam kein Sweet, nicht? Und das war, da habe ich irgendwann gedacht, tja, c'est la vie, so geht's einfach nicht und man muss sich damit ab. Ich habe einmal nachgefragt, aber er hat gesagt, es ist zufällig, dass ich immer kein Sweet abkriege vom Maha. Ich habe das Gefühl, ich habe deine Frage nicht richtig verstanden, Regina, denn mir kommen einfach nicht die... Ich merke schon, meine Antwort ist nicht zufriedenstellend, das kann ich sehr deutlich spüren. Und selber fühlt sich ungerecht behandelt, ob man dann noch mit in Gedanken da verweilen sollte bei dieser Ungerechtigkeit. Ja. Ja. Das ist immer so und so. Die Bodhi versucht immer auf zweierlei Weise alles zu erkennen, Regina. Einmal, das ist nicht zufällig, dass mir das widerfährt. Die Welt ist sozusagen ein Spiegel, die mir etwas zeigen soll. Das andere ist, wenn zur gleichen Zeit sie da vielleicht auch, dass da irgendwo in der Außenwelt auch noch was, vielleicht sollte man mal sprechen mit der Person. Es gab einmal einen Hund, der hörte vom Tempel der tausend Spiegel und suchte ein Jahr danach, bis er zu diesem Tempel kam. Und ging er rein und war sofort sehr froh, denn er sah, wie ihn tausend Hunde mit wedelndem Schwanz begrüßten und angrinsten. dann fühlte er sich sehr glücklich. Es gab einmal einen anderen Hund. Der kam auch in die Welt, in den Tempel der tausend Tempel. Und da sah er plötzlich, wie tausend Hunde ihn missmutig und ängstlich anstarrten. Da wurde er sehr ängstlich und kläffte. Da kläfften ihn tausend Hunde zurück. Dieser Hund lief mit eingezogenem Schwanz aus dem Tempel der tausend Spiegel und wollte nicht wieder zurückkehren. Die Welt ist so etwas. Das wird in den Vedas beschrieben und von Esoterikern bestätigt, dass wenn das so wie wir in die Welt hineingehen, Jesus, so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus, ist es von Jesus, das ist biblisch, leider nicht. Deutsches Sprichwort einfach nur. Sorry, bin da nicht so bewandert. 2-3 Schlucker, das ist alles, was ich erinnere. Das ist ein einfaches Sprichwort. Du bist die Ursache für Glück und Leid. Indem, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst. Ich merke das immer wieder, die Devotis, die nach Vrindavan kommen, haben ganz unterschiedliche Berichte. Manche sagen, ach, mir ist nur geklaut worden und die Rikscha-Fahrer waren total geschäftsmännisch mit mir, nicht und so weiter und so fort. Und andere sagen, es war die tollste Erfahrung in meinem Leben. Ich bin, da war Krishna. Es liegt daran, was die mit reinbringen nach Vrindavan. Gerade in Vrindavan merkt man das, das Spiritual wird. Da gibt es auch Mord und Totschlag. Manche Leute kriegen das ab. Wenn wir so eine Mördergrube haben im Herzen. Jetzt denkst du erstmal nach. Vielleicht hast du es immer, wir sind ja Wanderkumpan, also du kannst ja das nochmal deutlicher formulieren. Ne? Ja, hier sind noch Gaurachandra.
Gestern in verschiedenen Gesprächen kam so ein Thema auf, ob es möglich ist, so eingefahrene materielle Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Nehmen von Drogen und diese psychischen Sachen, die eben diese Verhaltensmuster, die ja so im Bewusstsein und Unterbewusstsein eingekerbt sind, ob das möglich ist, im Hingebungsmodell so zu verändern, dass diese alten Schemen nicht mehr ablaufen.
Die Frage kam gestern auf, ob es Verhaltensweisen wie zum Beispiel Drogen und oder auch ganz gewöhnliche Verhaltensweisen einfach durch hingebungsvollen Dienst, ob die ersetzt werden können, weil sie doch zum Teil sehr stark eingekerbt sind. Und bei Drogen ist, da muss man zum Teil eine Entziehungskur machen, also richtig auf der Ebene ansetzen, weil der Körper danach verlangt. Aber nach mentalen Drogen, die wir genommen haben, Ansehen, Ruhm, haben wir schon seit tausenden von Jahren, haben wir das gekifft, nicht? Zu uns genommen, sozusagen. Da müssen wir sehr starke spirituelle Eindrücke schaffen. Gerade diese Haltung der Demut ist etwas, was, wo man wirklich dran arbeiten muss, als eine Lebensmission. Denn wir sind es gewöhnt, Leben für Leben immer wieder uns in den Mittelpunkt zu stellen. Im Krishna-Buch wird Prabhupada hat das so gesagt, es ist eigentlich ein Bhagavatam-Schlucker. Aber sehr schön dargestellt, also in einer sehr interessanten Art und Weise dargestellt. Srila Prabhupada sagte, dass die bedingte Seele wie ein Betrunkener ist. Einem Betrunkenen erscheint es, dass die ganze Welt um sich umzudreht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal erfahren hatte, so richtig, wenn man echt zu viel getrunken hat. Manche von uns können sich vielleicht nicht daran erinnern oder haben das auch nie gemacht. Ich muss sagen, ich kenne diese Erfahrung nicht, aber es soll Leute geben, da dreht sich die Welt. Pitch.
Zürches kann das bestätigen. Das, wie, so ganz schnell dreht sich das um. Die Bäume und die Äpfel und die Menschen und die Gastwirtschaft, in der man vielleicht gerade verweilt und so weiter. Das dreht sich anscheinend um einen. Und so ist es auch mit jemandem, der betrunken ist vom falschen Ego, der diese Berauschung genommen hat. Das dreht, scheint sich alles um ihn oder um sie zu drehen. Das ist eine sehr interessante Art von Berauschung. Nicht? Die also in keinster Weise, wie soll ich mich ausdrücken, zuträglich ist das Urteil des Lebens. Wenn das eine bestimmte Ausformung annimmt, kann es sogar sein, dass man völlig und fast einen Beziehungswahn entwickelt. Nicht? So, da muss man sehr starke Eindrücke schaffen. Am besten ist man, also wirklich, das nützt am meisten, wenn man echt demütige Devotees sieht. Und dann plötzlich merke, was bin ich denn eigentlich für eine seltsame Kreuzung aus einem westlichen Geist und einem aus einem Waliser und einem wie sagt man, Waliser, was gibt's noch? Kälte und ein noch Kälte, das sind alles die deutschen Volksstämme, nicht, die mit Keulen durch die Welt gezogen sind. Seltsame Kreuzung. Und einem Chinggis Khan noch dazu. Ja, Maharshi. Ja. Ja. Gorachanda ist noch nicht ganz fertig.
Ja?
Sofort, Maharshi. Entschuldigung, Gorachanda ist so ein. Als ich gerade Ja sagte, habe ich ihm ein halbes Wort abgeschnitten. Das ist sehr unfassbar.
Also, deine Antwort wäre dann, es ist möglich. Die Frage, die sich für manche Modus, für nicht so für viele stellen, wäre dann schon noch genau, wie das wird, wenn es so eingekehrte Verhalten
geschehen. Schau dich um. Hier gibt es ein paar Devotees, die wirklich das transzendiert haben. Ich bin mir total sicher. Ich brauche nur nach rechts und nach links zu schauen und geradeaus und habe schon viele identifiziert. Stimmt tatsächlich, das geht. Man muss halt ein intensives, spirituelles Leben führen. Ein Tipp, den ich euch geben möchte, ja, Pada Yatris, ihr führt hier ein sehr intensives, spirituelles Leben und deswegen sieht man euch so die spirituellen Verwirklichungen an. Jeder hat so ein paar Schätze, ne, innen drin. Wenn ihr nach Hause kommt, führt unbedingt ein intensives, spirituelles Leben. Es ist ein bisschen anstrengender auf den ersten Blick, aber nur so stellen sich spirituelle Verwirklichungen ein. Nur so kann man sich verändern. Es geht nur so. Wenn du einen großen, wenn Malini ihren größten Topf aufsetzt, nicht, und dann nur ein Streichholz darunter hält, da wird niemals warm werden. Niemals. Da wird niemals ein Kitri entstehen. Nicht? So ist es auch im spirituellen Leben. Wenn man einfach nur so ein kleines Streichholz darunter stellt, dann wird sich nie was erreichen. Dann können sich wirklich nicht diese Kerben verändern. Aber wenn man den Flammenwerfer mal anwerft, dann geht es voran. Das war, alle älteren Devotees werden euch das bescheinigen können. Man muss tiefe Eindrücke sammeln im spirituellen Leben. Und das geht nur, wenn man über diese gewisse Grenze hinweggeht, die von dem falschen Ego so sorgsam bewacht wird, nämlich die Grenze der Hingabe. Wenn man über die hingeht, dann stellen sich diese tiefen Erlebnisse ein. Wie hier auf Pada Yatra. Wenn man einfach sagt, okay, die Mücken sind da, ich ziehe es durch. Ich mach's einfach bis zum Ende. Ich singe auch weiter den Hare Krishna Mantra, obwohl alles in mir sagt, Taxi holen, Taxi holen, Taxi holen. Nicht? Und so weiter. Ich weiß, das ist vielleicht bei sehr ausgefallenen Menschen so, dann ist auch die Idee ein Taxi so, das würde irgendwie komisch sein, nicht? Wenn ein Taxi einen abholt und man
zwingt so die Paderjacke. Das würde man irgendwie nicht bringen. Irgendwie. Es geht. Also man kann es deutlich sehen. Prabhupada hat das gesagt, es gab so viele, die Bhagavad Gita gepredigt haben in den im Westen. Und es gab, so sagt er, so viele Übersetzungen der Bhagavad Gita, aber durch diese Übersetzung sind welche zur Schlussfolgerung der Bhagavad Gita gekommen, nämlich die Devotis geworden. Wir kommen dann auch zu unserem Ende. Das Erdulden von Glück und Leid, ja. 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 Um Glück und Leid zu erdulden, braucht man eine gewisse Stärke, sagt Maharshi Rath, was wir, glaube ich, alle nachvollziehen können. Bhaktivinoda Thakur sagt, woher wir dieses Standbein kriegen, was wir brauchen. Wir müssen für körperliche Gesundheit sorgen. Wir müssen sehen, dass wir innerlich angeregt sind. Also eine mentale Weiterentwicklung. Wir müssen etwas dazulernen können. Etwas dazulernen müssen wir. Das ist ganz wichtig, dass wir mental ausgefüllt sind. Wie Hermann habe ich gesehen, der hat so nice gelesen in seinem kleinen UFO gestern Morgen und sich die Mahabharata-Tapes noch angehört. Es ist wichtig, dass man immer sorgt, dass man im Geist rege ist und sich weiterentwickelt. Sonst fühlt man sich unzufrieden. Und dann, drittens, brauchen wir Freunde. Wir müssen ein bisschen uns sozial verhalten und viertens, regelmäßig in den Schriften leben. Das ist ganz wichtig, diese vier Regeln einzuhalten. Und dann hast du das Standbein, was du benötigst. Gut, die Kirche gibt uns das Zeichen. Lim, 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 lim oder so. Also, könnte noch ein bisschen stärker werden. Ich möchte jetzt noch Gaura Bhavani bitten, ob sie uns noch einige Orientierung geben möchte für heute. Adayatra, die sind ein halbes, also drei, vier Wochen zusammengegangen und dann wird er sehr traurig, dass jetzt alle weggehen. Das ist locker normal, ich bin sehr traurig, dann sieht man ihm richtig an. Gut, dann also wollen wir hier ein Ende finden. Srila Prabhupada ki jai, Sri Sri Gaura Nithai ki jai, Gaura Premanandi Hari Go.
Vangre Srila Satyananda Maharaj ki jai.